Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendereihe Homeland Deutschland, Heimat Iserlohn, geht es heute um bauliche Veränderungen in Iserlohn von 1950 bis heute. Mein Interviewgast ist Wilfried Diener, der sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Er ist 81 Jahre alt, wohnt in Gerlingsen und hat viele Veränderungen in Iserlohn selber miterlebt. Vor seinem Ruhestand war Wilfried Diener Schulleiter an einem Berufskolleg in Hagen. Am Mikrofon Ellen Radke.
Bürgerradio Iserlohn. Hier zu Hause. Deine Stimme in der Heimat.
Heute Abend möchte ich Ihnen Herrn Diener vorstellen, Wilfried Diener. Sie sind alteingesessener Iserlohner, Jahrgang 1940. Sind Sie auch in Iserlohn geboren?
Ja, ich bin in Iserlohn geboren, im Krankenhaus Bethanien.
Würden Sie sagen, dass Iserlohn Ihre Heimat ist?
Ich würde das durchaus betonen, denn ich fühle mich hier in Iserlohn wirklich so zu Hause, weil ich als Kind sehr stark schon hier von meiner Mutter mitgenommen worden bin durch die Stadt. Ich habe immer mehr kennengelernt und die Umgebung dann später auch in den Wäldern, sodass also das gesamte Umfeld auch von Iserlohn und die Stadt selbst mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ich bin auch mal außerhalb gewesen durch meine berufliche Tätigkeit, war ich im Rheinland, in Solingen tätig. Von außen hat man dann auch wieder einen anderen Blick auf die Stadt. Mich hat es aber immer wieder begeistert, hierher zu kommen. Und als ich dann von Solingen meine Stelle gewechselt habe und nach Hagen in die Schule gekommen bin, sollte ich dort eine Wohnung nehmen, wie mir der damalige Schulleiter sagte. Ich habe aber gesagt, dann komme ich nicht. Wenn ich komme, dann will ich in Iserlohn wohnen. Und so sind wir dann wieder mit der gesamten Familie hierher gekommen und fühlen uns hier wohl.
Wir machen ja eine Sendereihe zum Thema Homeland Deutschland, Heimat Iserlohn. Und deswegen frage ich Sie das, was ist für Sie Heimat? Was verbinden Sie damit?
Der Heimatbegriff ist ja nicht ganz einfach. Er ist ja auch teilweise innerhalb der Geschichte mal verteufelt worden. Aber ich denke, Heimat ist etwas, was in konzentrischen Kreisen sich aufbaut. Das ist zunächst mal die Familie, wo man als Kind auch aufgenommen ist und wächst. Und dann erweitert sich das Ganze ja im Umfeld der Wohnung, wo man gewohnt hat, die Freunde auf der Straße. Das alles trägt dazu bei. Und dann ist es irgendwann die ganze Stadt, die man lieb gewonnen hat. Und darüber hinaus kann man das aber auch noch erweitern. Ich sehe das immer so, dass man den Kreis etwas größer ziehen kann. Für mich ist es dann das Sauerland zum Beispiel. Und in all diesen Bereichen hier jetzt bei uns, da ist ganz wichtig die Sprache. Sprache ist Heimat. Wo die nicht ist, bleibt man fremd. Insofern also ist der große Kreis, dass ich sagen würde, Deutschland ist meine Heimat, das passt nicht ganz. Ne? Denn da gibt es ja unterschiedliche Gruppen, da sind die Bayern, da sind die Ostfriesen, alles liebe, nette Menschen, aber heimisch kann man sich da nicht fühlen. Also Heimat, das ist etwas, wo man einen Bezug zu haben muss. Und ich denke, die Sprache ist da ganz wichtig. Natürlich die Menschen auch, die die Sprache mitbringen. Diese ganze Verbundenheit führt zu dem Begriff, dass man sagen kann, das ist hier meine Heimat. Da gehe ich immer wieder gerne hin, auch wenn ich in der Fremde bin.
Bürgerradio Iserlohn. Hier zu Hause. Deine Stimme in der Heimat.
Herr Diener, Sie haben ein Buch geschrieben, über das wir heute reden wollen. Iserlohn, wie es war und wie es ist. Sichtwechsel der Stadtbilder zwischen 1950 und 2018. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Beziehungsweise, da sind ganz viele Fotos drin. Wie kamen Sie auf diese Idee, diese ganzen Fotos zusammen?
Ja, nun, diese Fotos, die habe ich schon lange gemacht und die waren immer in der Versenkung verschwunden. Es waren hauptsächlich Dias, die ich gerade beim Umbruch, als die Jahre in den 60er, 70er Jahren fing das ja an, als diese Jahre die Stadt veränderten, da habe ich sehr viele Bilder gemacht. Mein Freund auch und von dem habe ich welche bekommen. Ich habe ja auch dann einen Aufruf gehabt in der Zeitung. Ich habe von Iserlohnern sehr viele Bilder dazu bekommen und es war mir immer ein Anliegen, die Stadt so nochmal zu zeigen, wie ich sie erlebt habe in meinen Kinderjahren, nicht wie sie noch älter war, darüber gibt es andere Literatur, was ich nie gesehen habe, was längst verschwunden war, das wollte ich nicht nochmal zeigen, sondern das, was ich gesehen hatte. Aber gleichzeitig wollte ich für Iserlohner Erinnerungen schaffen mit den alten Bildern, aber auch für junge Leute zeigen, wie sieht es heute an der Stelle aus? Sodass die sich auch vorstellen konnten, wo heute ein großer Ring ist, wo eine vierspurige Straße verläuft. Da waren früher kleinste Gassen mit winkligen Häusern. Diese Sammlung von Bildern, die habe ich dann aufbereitet zu diesem Buch Iserlohn, wie es war und wie es ist. Ich hätte viel mehr davon auflegen können. Es war ein Renner. Mir also, wie gesagt, aus der Hand gerissen worden, als ich es Ende 2018 veröffentlicht habe. Wird immer noch nachgefragt, weil es wirklich eine umfassende Schau ist von der Zeit Iserlohn nach dem Krieg. Ne? Denn Iserlohn ist ja nicht wie andere Städte im Ruhrgebiet zerstört worden. Wir hatten zwar ein paar kleine Angriffe kurz vor Kriegsende, aber die galten mehr der Bahnlinie. Und da wurde daneben natürlich auch das eine oder andere Haus getroffen. Das war aber minimal, was wir an Kriegszerstörungen hatten. Insofern hatten wir sehr, sehr alte Bausubstanz in den verschiedenen Innenstadtbereichen, die sehr romantisch für manche wirkt, aber die auch ihre Schwächen hatte. Denn wer wollte mit aufsteigenden Jahren, mit der Prosperität, die es gab, da noch wohnen, wo zum Teil kein fließend Wasser war? Das war nach dem Krieg noch so. Da hat man natürlich saniert, zum Teil radikal saniert, indem man gerade im Bereich an der Schlacht, Altstadt, Hartstraße, hat man ja total weggerissen, was da stand. Und das kennen alle ja jetzt, das Hochhaus hingesetzt, was nicht die Freude aller Iserlohner teilt, weil es doch ein sehr starker baulicher Klotz ist, der dort steht. Aber das waren dann eben insgesamt 8 bis 9 Sanierungsgebiete, die wir hier in Iserlohn hatten und wo starke Veränderungen stattgefunden haben. Und die habe ich hier in diesem Buch wieder mit den alten Bildern aufleben lassen und mit den neuen im Vergleich dazu gezeigt. Das ist aus der Liebe zur Stadt, dass man das erhält für die Zukunft, nicht?
Herr Diener, Ihr Buch hat nicht nur diese wunderbaren Bilder mit den schönen alten Autos, sondern auch einige Gedichte, die Sie selber geschrieben haben. Und ich habe da einen Favoriten, nämlich Meine Heimatstadt. Das finde ich ein ganz wunderbares Gedicht. Würden Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer einmal lesen?
Das will ich wohl gerne machen. Meine Heimatstadt. Iserlohn heißt diese Stadt mit Betonung mehr auf Lohn, weil man hier gefunden hat, vor geraumen Zeiten schon, Eisen. Iser ward's genannt in geschmolzener Gestalt. Und der Ort, wo man es fand, der hieß Lohn, der grüne Wald. Eisen ist längst ausgebeutet, doch der Wald ist uns geblieben. Und wohin die Hand auch deutet, sehen wir ihn, den wir so lieben. Weiße Wolkenschiffe gleiten über dunkelgrüne Wogen. In unendlich ferne Weiten ziehen sie, sind sie gezogen. Ihnen folgen die Gedanken, kehren aber bald zum Glück über Grenzen, über Schranken hier an diesen Ort zurück, wo das Eisen und der Wald Pate standen an der Wiege. Heimatstadt, du bist schon alt, spürtest Brände, littest Kriege, saßt auch Zeiten voller Pracht, warst verstoßen und begehrt. Was die Zeit aus dir gemacht, ließ dein Wesen unversehrt. Eisen kündet mir vom Werken, Wald verspricht verdiente Ruh. Beides kann mich wohl bestärken, dich zu schätzen, immerzu. Ziehe ich in weite Ferne, klingt es nach in rechtem Ton. Ich höre immer wieder gerne deinen Namen, Iserlohn.
Bürgerradio Iserlohn, hier zu Hause, deine Stimme in der Heimat.
Ich bin ja jetzt quasi neu zugezogen im Vergleich zu Ihnen. Ich wohne gerade mal 2 Jahre in Iserlohn und kenne Iserlohn auch erst seit ein paar Jahren. Und für mich war immer dieser Ring, dieser Autoring um die Stadt wirklich eine ganz merkwürdige Sache, weil ich fand, es hat die Stadt in 2 Teile verteilt. Die Innenstadt und dann kam diese riesengroße Autostraße, über die man ja kaum zu Fuß drüber kommt. Außer man geht über die Brücke, die jetzt auch abgerissen ist zum Teil. Und dann kommt der Rest der Stadt. Was war für Sie die einschneidendste Veränderung so im Stadtbild?
Ja, das war sicherlich eine einschneidende Veränderung. Dieser geplante Ring, der ja gar kein echter Ring ist, denn wenn man über den Kurt-Schumacher-Ring weiter nach Süden fährt, dann wird es eng in der ehemaligen Karrenstraße. Das ist ja kein Ring, nicht? Man hatte das auch geplant, das dort zu erweitern, aber man hätte ja noch ganze Häuserzeilen, mehrstöckige Häuserzeilen abreißen müssen, um dann in den Hohler Weg zu kommen, der ja auch jetzt erst vor 2 Jahren nochmal saniert worden ist oder vor 3, 4 Jahren. Und das ist eine Planung gewesen, wie das in der Zeit damals modern war, den Verkehr außen um das Zentrum herumzuführen.
Das war in den 70er Jahren?
Das war in den 70er Jahren begonnen worden. Und da sind viele Bereiche, zum Beispiel, wo heute der zentrale Omnibusbahnhof ist, der ZOB, da sind viele Häuser weggerissen worden und vor allen Dingen am Kurt-Schumacher-Ring von der Barstraße aus weiter nach Süden durch. Das war ja ein Stadtviertel mit kleinsten Gassen, mit der Igelstraße, dem Ohl, Heiliggeiststraße, das alles kann man im Buch sehen. Das kann sich keiner mehr vorstellen, wie eng das da war und welche alte Bausubstanz da war. Die ist völlig vernichtet worden und da steht ja heute das Parkhaus, das Kino und die breite Straße, die heute schon vielfach wieder zu breit empfunden wird. Vielleicht wird sie sogar zurückgebaut. In dem Zusammenhang ist ja auch die Westertorpassage entstanden, die eigentlich eine Barriere darstellt in Richtung Bahnhof oder vom Bahnhof zur Innenstadt. Das war ja früher offen. Über den Pod ging man in leichtem Anstieg in den Rathausplatz hinein. Die Straßenbahn fuhr da ja auch noch. Das sind alles Dinge, die heute mehrfach schon überdacht worden sind und auch neue Pläne geschmiedet worden sind. Und im Moment ist ja der Schillerplatz wieder der neue Augenmerk. Was wird, wie machen wir das? Der Schillerplatz war ja mal ein großer Platz ursprünglich, nicht? Zu meiner Jugendzeit kannte man zwischen Finkestraße, Marienstraße, Luisenstraße, heute Theodor-Heuss-Ring, und der Sparkassenfront. Die Sparkasse hat ja immer da so gestanden, zwar nicht so ausgedehnt, aber das Hauptgebäude stand immer schon so da, seit ich als Kind denken kann. Dazwischen war der Schillerplatz.
Haben Sie Ideen, wie das dann da aussehen
könnte? Das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Auf jeden Fall soll der Schillerplatz wieder in etwa auf das Niveau heruntergelegt werden, nicht in der vollen Größe, aber in dem vorderen westlichen Bereich, so wie er früher auch war. Man konnte ja fußläufig über den Schillerplatz gehen im Straßenniveau. Dieser breite, fast quadratische Platz wurde ja damals benutzt für Veranstaltungen. Die Besatzung, die Engländer hielten Paraden ab darauf. Es wurden Zirkusveranstaltungen dort aufgebaut und Ausstellungen gemacht und natürlich der große Markt, mittwochs und samstags. Das war selbst für uns als Schüler. Ich kam aus der Realschule von der Waisenhausstraße zu Fuß, nicht mit dem Bus, zu Fuß durch die Altstadt, den Schützenhof rauf, mit den Freunden und dann ging man über den Markt in Richtung Gallmeistraße, wo ich ja aufgewachsen bin. Das war immer ein Erlebnis, auf dem Markt zuzuhören, wie damals die Marktbeschicker auch ihre Waren recht lautstark angeboten haben. Aber das war ein großer Markt, wo die Bauern und die Händler alle zusammen 2-mal in der Woche ihre Stände aufbauten. Das alles hat sich etwas verkleinert, war ja jetzt eine Zeit lang immer noch auf dem oberen Schillerplatz auch und ist ja nun nur vorne Richtung Turmstraße. Und was daraus mal wird, ist geplant, man hat Pläne schon sehen können. Dadurch, dass nun Karstadt wohl doch abgerissen wird, weiß man noch nicht genau, was wieder dort errichtet wird und in welcher Form. Ob ich das noch erlebe, bin jetzt 82 bald, das weiß ich nicht. Schön wäre es, wenn man noch mal eine Veränderung sehen könnte.
Bürgerradio Iserlohn. Hier zu Hause. Deine Stimme in der Heimat.
Sie haben eben schon erzählt von der Sanierung der Altstadt, der Südstadt. Sie haben gesagt, das war so im Zeitgeist. Das zum Beispiel von dem Mühlentor, da gibt es nur so einen Straßenkreisel. Ich habe keine Vorstellung, wie das Mühlentor mal ausgesehen hat. Und viele andere Häuserreihen sind ja komplett verschwunden, gerade die mit den schönen, ja für uns heute alten Fachwerkhäusern, weil das eben so der Geist der Zeit war, dass man das erneuern wollte und Neubauten hinstellen wollte. Denken Sie, dass da was falsch gemacht worden ist in der Stadtplanung? Andere Städte sind ja einen anderen Weg gegangen, haben diese Häuser erhalten. Das ist ja heute ein Touristenmagnet, wenn eine Stadt noch so eine alte Straße hat, die noch so aussieht wie früher.
Ja, schon, aber ich hatte ja schon vorhin erwähnt, dass die Bausubstanz zum Teil sehr marode war. Man hätte auch da stark investieren müssen, um einiges zu erhalten. Man hatte aber eben den Plan, damals hier in Iserlohn großzügige Straßenverhältnisse auch zu schaffen, um den Verkehr aus dem engeren Bereich Werminger Straße, Unaer Straße herauszuhalten. Das waren ja alles Straßen, die jetzt Fußgängerzonen sind. Das waren alles Straßen für den Verkehr. Da lief die Straßenbahn, da fuhren die Busse, da fuhr jedes Privatauto rauf und runter. Dieser Innenstadtbereich, der heute rein fußgängertechnisch gestaltet ist, der sollte umfahren werden. Und dabei mussten eben manche Bereiche leider weichen. Die Namen Tor, Mühlentor, Westertor, ich habe da nie ein Tor gesehen, die sind sehr viel älter zurückzuführen, als die Stadt noch einen Mauerring hatte, von dem wir ja etwas noch unter der obersten Stadtkirche sehen. Und am Westertor ist ja auch noch etwas zu sehen von der alten Mauer. Als dieser Mauerring noch existierte in den früheren Jahrhunderten, da hat es die Tore gegeben und daher haben sich dann auch die Straßennamen ergeben, zum Beispiel Mühlentor.
Hier zu Hause, deine Stimme in der Heimat.
Die oberste Stadtkirche, da haben Sie auch zwei schöne Bilder und ich als Theologin finde natürlich diesen Teil besonders spannend an Ihrem Buch. Die war mal grau, wie so eine graue Maus und jetzt strahlt sie im schönsten Weiß, schreiben Sie da. Wie ist das passiert? Warum wurde die angestrichen?
Die ist ursprünglich weiß gewesen, wie ich in der Geschichte der Stadtkirche gelesen habe und ist natürlich im Laufe der Zeit ergraut. Und man hat dann sich auf alte Zeichnungen und Bilder bezogen und hat gesagt, wir werden sie wieder in dieses Weiß versetzen. So sehen wir sie heute als strahlend weiße Kirche dort auf dem Bildsteinfelsen. Und wer sie als jüngerer Mensch nie grau gesehen hat, kann sich das auch nicht vorstellen. Und ich habe ja auch mal darüber, glaube ich, ein Gedicht geschrieben. Es ist auch hier im Buch, dass ich auf die Zukunft projiziere und sage, dass alles weiß auch wieder mal grau werden kann. Ne?
Sie hören den Bürgerfunk Iserlohn. Mein Interviewgast Wilfried Diener hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Iserlohn, wie es einmal war und heute ist.
Diese Kirchtürme prägen Iserlohn ja ziemlich. Wenn man wandert und von oben auf die Stadt guckt, dann sieht man ja vor allem die Kirchtürme so aus den Waldragen, sag ich
jetzt. Ja, aus dem Waldragen, wie Sie sagen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man diesen Aspekt nochmal anspricht, der viel zu sehr in der Gegenwart vernachlässigt wird. Wir sind die Waldstadt Iserlohn. Und das bezieht sich nicht nur auf den Kranz grüner Wälder rings um unsere Stadt herum, sondern wenn Sie auf einem erhöhten Punkt stehen und in die Stadt hineinschauen, egal ob von Norden oder von Süden, von Osten oder Westen, Sie sehen manchmal kaum Häuser, sondern sehr viel Grün dazwischen, sehr viel große Bäume, auch sehr viel Wald. Zwei der schönsten Bäume sind schon sehr alt und stehen ja an der Post. Die Blutbuchen, diese Zwillingsbäume, und da habe ich jetzt gesehen, ist leider ein großer Ast Richtung Parkplatz schon abgebrochen. Also das Alter nagt auch an diesen schönen Bäumen. Man kann nicht alles erhalten. Aber man sieht, mit dem SIH wird auch wieder neu gepflanzt überall, nicht? Das finde ich gut, dass man den Charakter der Waldstadt für die Zukunft erhält.
Über die Waldstadt haben Sie auch ein Gedicht geschrieben.
Zusatz zu unserer Stadt, Waldstadt, das müsste meines Erachtens auch von den offiziellen Stellen sehr viel stärker herausgestellt werden. Ich habe mal ein Gedicht geschrieben, Iserlohn, die Waldstadt. Am Fuße dunkler, hoher Wälder, weitflächig und zugleich im Tal, beschreibt die Stadt mit Häuserzeilen die Landschaft über dem Devon. Zwei Flüsse, die sich bald vereinen, begrenzen nur zum Teil den Raum, dem Feld und Wald Gepräge geben, gleichsam umhüllend, nicht nur Zweck. Zwar fordert die Entwicklung Opfer, breitspurig dringen Straßen ein und walzen altvertraute Winkel unwiederbringlich unter sich. Der Zukunft ist Tribut zu zollen. Unglaublich, manchmal wie im Traum, verschwinden vielgeliebte Bilder im Zuge der Erneuerung. Beständig sind allein die Berge, die mit dem Jahreszeitenkleid ein buntes Farbenspiel bereiten, als Blickfang in dem Bild der Stadt. Es grüßen freundlich sanfte Höhen. Sie senden Ruhe in die Stadt und lassen die Veränderungen erscheinen wie ein Atemzug. Kurzlebig ist das Tun des Menschen. Erbauend hier, zerstörend dort. Ist nicht das Landschaftsbild erhaben verglichen mit dem Menschenwerk? Ein Herz, das der Natur verbunden und wohl gepaart ist mit Verstand, kann sich für diese Stadt nur wünschen, dass sie stets eine Waldstadt bleibt.
Wo ja auch viel passiert ist, ist ja an der Bauernkirche. Da ist ja drumherum der ganze Platz verändert worden. Da ist ja unheimlich viel gebaut worden in den letzten Jahren. Und das Stadtmuseum ist richtig schön erhalten, wie ich finde. Und drumherum ja auch noch so ein paar Fachwerkhäuser. Finden Sie das insgesamt eine gelungene Sanierung?
Das finde ich sehr gelungen da unten, denn wenn man das von früher kennt, dann war die Inselstraße da durchlaufend. Die läuft ja jetzt nicht mehr, ist ja nur noch abgebunden bis zum Postmuseum oder zum Stadtmuseum. Das ist wesentlich besser zur Präsentation dieser markanten Gebäude. Das Rampelmannsche Haus und das Stadtmuseum, dann das Postmuseum, jetzt dieses neu renovierte Häuschen, wo früher eine Spedition drin war, aber jetzt haben wir ja da das kleine Café. Die Treppe ist erweitert worden und die Enge, die früher dort unten herrschte, auch westlich der Kirche, wo jetzt die Straße unter die Unterführung führt, das alles ist verschwunden. Auch das Pastorenhaus, was da an der Ecke gestanden hat, ist verschwunden, erweitert worden und diese weite Fläche, die nun auch noch von dem offengelegten Barbach durchlaufen wird, ist sicherlich gerade auch von oben betrachtet, wenn man auf die Kirchtreppe zugeht, ist das schon eine gelungene Renovierung dieses Stadtteils. Man hat ihn ja zweimal renoviert. Er ist ja schon mal in den 70er Jahren mit Fußwegen und Betonrandsteinen, die nicht so besonders gut aussahen, offengelegt worden. Dann hatte man westlich der Kirche einen Teich angelegt, aber einen Betonteich mit Betonrändern, der nicht besonders einladend wirkte und der dann auch sehr oft verschmutzt wurde, der hinterher wieder zugeschüttet wurde. Aber im Zuge der neuen Renovierung dieses Platzes und dieser gesamten Umgebung ist dort etwas geschaffen worden, was die Iserlohner annehmen müssen. Nur leider haben wir im Moment ja eine Situation, wo die Feiern, die ja in den letzten Jahren da schon stattgefunden hatten, nur beschränkt jetzt leider stattfinden können. Das ist schade. Aber wir werden hoffentlich in der Zukunft dort wieder zusammenkommen können. Es sind die verschiedensten Anlässe, die dort da unten gemacht werden können, nicht? Da mit Musik und mit Gastronomie. Das bietet sich an, wenn das Wetter mitspielt natürlich. Das ist ja eine offene Landschaft und nicht irgendeine Halle oder ein Zelt.
Bürgerradio Iserlohn. Hier zu Hause. Deine Stimme in der Heimat.
Homeland Deutschland, Heimat Iserlohn ist das Thema unserer heutigen Sendung. Ich bin im Gespräch mit Wilfried Diener, der ein Buch veröffentlicht hat mit dem Thema Iserlohn, wie es einmal war und heute ist. Es geht um bauliche Veränderungen. Herr Diener, lassen Sie uns über Bahnhöfe reden. Es gab mal einen Ost- und einen Westbahnhof in Iserlohn. Ich wohne ganz in der Nähe vom Ostbahnhof und dort ist nicht mehr viel übrig. Wie hat es da mal ausgesehen und wie ist es alles dazu gekommen, dass der Ostbahnhof so ganz weggefallen ist?
Man kann ja den Verlauf der Bahnlinie eben heute noch durch Trasse des Radweges verfolgen. Und die Strecke, die eben von Letmathe über Iserlohn, Iserlohn-Ost, Buchenwäldchen, Westig, Hemer, Menden verlief, die führte eben auch zum Ostbahnhof. Dort gab es auch einen Güterbahnhof für die umliegenden Firmen, die Waren an- und abgeliefert werden konnten. Das war ja eben so, dass vieles mit der Bahn damals transportiert wurde, weil der Straßenverkehr ja noch nicht so breit ausgedehnt war, wie wir das heute kennen, nicht? Dass alles per Auto und per LKW transportiert wird.
Das war aber nicht mehr rentabel dann?
Nee, das war nicht mehr rentabel. Auch der Personenverkehr ließ nach. Das Ganze wurde ja mit Bussen schon gebracht, weil man ja mit den Bussen die einzelnen Stadtteile besser erreichen kann, auch längs der Strecke, als die wenigen Haltepunkte einer Bahnstrecke das möglich machen.
Ja, und der andere Bahnhof, den wir heute nutzen, der hat ja auch mal ein anderes Gesicht gehabt.
Ja, der Westbahnhof hatte ein ganz anderes Gesicht, als damals die Strecke noch erst durchging, später ja auch schon abgebunden wurde. Da war ja der Verkehr in Richtung Hemer nicht mehr möglich. Aber von Letmathe aus und von Dortmund aus ist ja wie bis heute immer noch die Bahn an Iserlohn angeschlossen, Gott sei Dank. Man hat eben nur den Bahnhof als Kopfbahnhof jetzt rumgedreht sozusagen, während man sonst die Züge längs des Bahnhofsgebäudes fahren sah, so fahren sie ja jetzt nur sozusagen gegen das Gebäude, wo sie halten, als Kopfbahnhof. Und man nennt es ja auch nicht mehr Bahnhof, das habe ich auch erst erfahren, weil es keine Weichen gibt im Bahngelände. Wo keine Weiche ist, ist kein Bahnhof.
Und jetzt ist da ja ein sehr modernes Gebäude entstanden mit Geschäften und der Volkshochschule drin und daneben an zentral der Busbahnhof. Ist das für Sie eine schöne Ansicht oder wünschen Sie sich den alten Bahnhof zurück?
Ach, wissen Sie, man muss sich an alles gewöhnen. Ich war auch erst ein wenig erschrocken, als man dieses Gebäude so quer dort errichtete, weil man immer wieder vor Augen die alte Physiognomie hatte, wie es früher ausgesehen hat. Aber ich finde, das ist eine Gewohnheitssache und die Öffnung zum Bahnhofsvorplatz hin und auch die Seite mit dem schnellen Übergang von der Bahn in die Busse, die in die Umgebung fahren, das finde ich schon eine ganz gelungene Sache. Nur was dahinter passieren soll, in dem vorhandenen brachliegenden Gelände, auch das ist ja letztlich noch nicht entschieden. Ne? Vielleicht zieht das Rathaus dorthin um. Das ist mal angedacht worden, aber noch nicht in feste Pläne gegossen.
Auf meiner Liste steht noch der Seilersee.
Ja, der Seilersee ist ja nun ein kleines Ausflugsziel, nicht nur für Iserlohner, sondern auch für Auswärtige, die gerne mal für einen Spaziergang und für die Lokalitäten dorthin kommen. Ich bin ja in der Garmerstraße aufgewachsen und wo wir dann älter wurden, Jugendliche, sind wir oft von dort runter zum Seilersee und in den Seilerwald. Das war für uns ja, Spielbereich sozusagen. Der Seilersee ist heute ja immer noch ein Magnet, einmal mit den Sportstätten, die dabei sind. Schwimmbad, Eishalle, Sportplatz. Hat ja nicht durch Iserlohner einwirken, sondern das kam von der Bezirksregierung, einen fürchterlichen Ablauf bekommen, aus Sicherheitsgründen, falls mal die Jahrhundertflut kommt und der Damm das dann nicht gehalten hätte oder der seitliche Ablauf nicht dafür groß genug gewesen wäre, wurde vorgeschrieben, den Damm leicht abzusenken und mit einem wahnsinnsbreiten Ablauf dann mit diesen dicken Steinen zu versehen, wo früher nur Wiese war. Aber das sind Dinge, die musste die Stadt wohl dann im Zusammenhang mit der Bezirksregierung so ausführen. Und das ist nun mal so. Es ist ein Freizeitbereich. Wir haben auch gute Gastronomie in der Nähe. Im Moment ist natürlich wieder das Hausseilersee im Gespräch. Wer übernimmt das? Übernimmt die Stadt die ganze Sache oder wird es verkauft, verpachtet? Das sind immer die Fragen, die letztlich auch finanziell betrachtet werden müssen.
Also ich finde das schon für den Blick sehr unschön, diese Betonpfeiler von der Autobahn, die da mitten durch diesen schönen See gehen, ne?
Das muss man natürlich auch noch erwähnen, als damals die Planung der A46 anstand, sollte die ja schnellstens weitergeführt werden. Es war auch erst eine Trasse gedacht, die weiter nördlich verläuft, also die wäre dann durch die Iserlohner Heide über Simmern gegangen. Aber dann hatte Hemer keine Anbindung. Da ist schweren Herzens der Entschluss gefasst worden, die Brücke über den Seilersee zu bauen. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass die Strecke schnellstens Richtung Neheim weitergebaut würde, um den Anschluss ans Hochsauerland zu bekommen. Aber das steht wahrscheinlich in den Sternen. Die Autobahn, so vierspurig wie sie ist, wird dort oben enden, wo sie jetzt endet. Und es geht dann höchstens in einer anderen, kleineren Trasse weiter. Das ist Zukunftsmusik. Für Iserlohn möchte ich sagen, ist es ein Glücksfall, dass wir von Hohenlimburg aus an Letmathe vorbei bis dort Richtung Hemer diese Autobahn haben. Denn stellen Sie sich vor, der gesamte Straßenverkehr, der ja mehr und mehr zugenommen hat, würde durch die Innenstadt über die alte B7 führen. wir würden da drin umkommen, nicht? Wenn jetzt über den Theodor-Heuss-Ring der gesamte Verkehr laufen müsste und über die Menner Straße. Insofern geht ja der schnelle Verkehr, der weiter Richtung Osten fließt oder umgekehrt Richtung Westen fließen muss, der geht an der Stadt vorbei. Und sie ist ja auch einigermaßen so gelegt worden, eingebettet worden in die Landschaft, dass im Grunde der Lärmpegel sehr reduziert ist auf der gesamten Strecke über das Iserlohner Stadtgebiet. Natürlich am Seiler See ist es schon manchmal nervig, wenn die Reifen der Autos da an den Widerlagern der Brücke schlagen und man unten in Ruhe spazieren gehen möchte. Das ist Iserlohn, wie es war und wie es ist.
Das Buch ist vergriffen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich würde es Ihnen ja gerne empfehlen, aber Sie können das in der Stadtbibliothek ausleihen. Man kann da drin eben blättern und schmökern und gucken. Aber es gibt ein neues Buch von Ihnen, haben Sie gesagt.
Ja, das betrifft das Sauerland. Das ist eine Erzählung, eine Erinnerung an meine Wanderzeit mit meinem Freund. Wir sind ja beide Lehrer und wir sind in allen Ferien 2-3 Tage ins Sauerland gegangen und haben dort in Pensionen und Gasthöfen gewohnt, große Wanderungen gemacht und sehr viel Freude gehabt, sehr viel erlebt, auch mit den Einheimischen, auch etwas Heimatliches, nicht? Zwischen den Einheimischen zu sein und mit ihnen einen Pilz, einen Sauerländer Pilz zu trinken und über das in der Umgebung zu reden, das habe ich nochmal in Erinnerung gerufen und ein Buch Wandertage geschrieben. Zwei Freunde erleben das Sauerland in den 70er Jahren. Und da habe ich die Wanderungen sehr detailliert beschrieben, aber auch das, was wir mit den Einheimischen in den Pensionen und Gaststätten erlebt haben. Das ist eine Sache, die diejenigen sicherlich anspricht, die sich auch im Sauerland zu Hause fühlen.
Herr Diener, würden Sie uns zum Abschluss noch eins Ihrer Gedichte vorlesen? Ich dachte an »Ich lebe gern« in Iserlohn.
Ich lebe gern in Iserlohn. Du, meine Stadt mit gutem Klang, wo mir die Mutter Lieder sang, dein Dreiklang mit Akzent auf Lohn ist schon an sich ein guter Ton. Dein Bild im grünen Wälderkranz mit Turm für Bismarck und für Danz, mit Rupenteich und Seiler See, im Frühlingskleid, im tiefen Schnee, mit Werminger und Rathausplatz, mit Kirchen und Museumsschatz, mit Sportanlagen und Kultur, mit Wohngebieten, in Natur, mit sehr viel Grün im Stadtgebiet, was man woanders nicht so sieht, Ortsteile in der Felder Flur, berührt von Lenne und von Ruhe, vertraute Bilder, die man kennt und wiederholt beim Namen nennt. All das ist gut in dieser Stadt, die so viel mehr zu bieten hat, als mancher Iserlohner glaubt. Hier ist nichts tot oder verstaubt. Ich bin von dieser Stadt ein Sohn und kenne dich, mein Iserlohn. Und weil hier meine Wurzeln sind, sage ich als Iserlohner Kind, hier lebe ich, hier bleibe ich. In dieser Stadt gibt es für mich den Halt, den nur die Heimat gibt. Ich bin in Iserlohn verliebt.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Diener.
Sie hörten den Bürgerfunk Iserlohn mit dem Thema Homeland Deutschland. Heimat Iserlohn. Iserlohn, wie es einmal war und heute ist. Ein großes Dankeschön an meinen Interviewgast Wilfried Diener. Es verabschiedet sich von Ihnen Ellen Gradke.